Herzlich willkommen zu Folge 30 der Programmierbar. Heute sitzen wir zusammen mit Sebi.
Hi Dennis.
Hallo, dem Fabi.
Guten Tag.
Und jetzt muss ich nicht mehr Dennis sagen, hast du ja schon gesagt. Und dem Dennis als Moderator. Thema der heutigen Folge, der Lebenslauf eines Features.
Genau.
Genau. Grundsätzlich die Idee, dass wir jetzt über das Thema gesprochen haben, wo wir herkommen. Wir hatten mal 2, 3 E-Mails bekommen von euch, wo so ein bisschen die Frage war, ihr habt mal gesagt, es gibt einen Product Owner und es gibt andere Rollen und wie sind denn so ein bisschen die Prozesse bei euch? Und ich glaube, da kann man einige Folgen so draus machen. Das heißt, wie wirklich bei uns, weil wir ja den kompletten Weg letztendlich irgendwie abbilden von der Grundidee zur Konzeption, das Design, die Entwicklung, später dann aber auch ja bei den Produkten, die Vermarktung, der Support, all das ist ja, machen wir ja in-house hier. Und heute haben wir uns ein bisschen mehr auf den einen Teil oder versuchen wir uns zu konzentrieren. Dieses Feature, wann kommt das zur Entwicklung? Was passiert dann noch mit den Entwicklern als Schritte, bis es dann wirklich in einer App oder eben in unseren Instant Games landet? Und in einer der nächsten Folgen versuchen wir dann Dominik mal dazu zu bekommen, um so ein bisschen über die Ideenfindung zu sprechen. Das heißt, wo kommen unsere Ideen her? Wie können wir da irgendwie Entscheidungen treffen, welchen Ideen wir hinterherlaufen und welche wir möglichst schnell wieder in den Papierkorb werfen?
Genau.
Aber zunächst mal, wie geht's euch denn, Sebi? Was macht das werte Leben?
Ganz gut. Wir sind fleißig. Wir sind fleißig am Features bauen. Nee, das ist auch gelogen, aber sind am Aufbauen von, ich weiß gar nicht, ob wir es erzählt hatten, aber dass wir das Quizplanet auch auf die nativen Endgeräte versuchen zu heben.
Genau. Haben wir, glaube ich, noch nicht erzählt im Podcast.
Nee, ist aber so ein großes Stück, wo wir dran sind.
Aber es ist auch irgendwie, also auf jeden Fall gerade auch die etwas stressigere Phase. Und das letzte Mal haben wir über eine stressige Phase rund um Weihnachten geredet, aber jetzt gerade irgendwie neues Produkt bauen neben einem alten, was wir jetzt gerade merken, oder also eigentlich war die Idee, wir kümmern uns um diese App und wir sind 4 Leute jetzt im Team und kümmern uns ausschließlich darum, schaufeln uns irgendwie alles frei, sodass wir ausschließlich uns um die native App kümmern können. Aber was wir halt immer merken, ist, wenn man noch Produkte an der Hacke hat, die durchaus auch erfolgreich sind, gibt es entweder ab und zu mal Probleme, um die man sich kümmern muss, oder halt auch Features, die dann doch irgendwie drücken. Ne? Also das ist dann, dass man dann sagt, man denkt, okay, wir können uns jetzt mal 3 Wochen freischaufeln und machen mal nichts an Quizball und Facebook Instant Game und merken dann doch, da haben wir noch ein Potenzial, was eigentlich schon wichtig wäre, so schnell wie möglich umzusetzen oder ähnliches. Und ja, das merkt man so ein bisschen als Entwickler, dass man so ein bisschen an allen Seiten wird gezerrt und macht auf jeden Fall Spaß, weil wir gerade wieder sehr, sehr viel lernen. Neues Projekt und damit auch neue Technologie erneut evaluieren, irgendwie vieles wieder von neu aufsetzen, was ja durchaus auch Spaß macht, aber kann auch stressig sein.
Ja, auf jeden Fall fand ich ganz cool, dass du am Montag in der Retrospektive gesagt hast, so, wenn ich ein Feature umsetze, dann ist das immer so ein gutes Gefühl, weil dann ist man damit dann irgendwann fertig und dann hat man das.
Ja, ist aber wirklich so, ne?
Ja.
Also es ist ja so ein bisschen deswegen finde ich auch manchmal ein bisschen das frustrierend so, na nicht frustrierend, aber ich hatte mir zumindest in unserer Retrospektive, weil wir haben uns da sehr viel jetzt drüber unterhalten in der letzten Retrospektive, so wie es eigentlich gelaufen ist und im Moment halt ein bisschen das an der Stimmung so ein bisschen zerrt, wie es gerade läuft. Und da hatte ich mir zumindest Gedanken darum gemacht, was einen eigentlich so, was so das Glücksgefühl im Leben eines Entwicklers ist oder wo man so ein bisschen Bestätigung bekommt. Und ich finde schon, bei mir ist es so, dass wenn ich am Ende des Tages mit irgendwas fertig bin oder auch am nächsten Tag im Daily erzählen kann, hier die und die Tasks habe ich gemacht, dass man halt eben diesen stetigen Progress, dass man einfach sieht, okay, das habe ich geschafft, hier, da habe ich wieder was Neues gebaut. Und ich finde, wenn man so ein neues Produkt aufbaut, ist man oftmals nicht so kleinteilig in seinen Tasks, zumindest bei uns. Und dann finde ich es manchmal ein bisschen schwieriger für mich zu sagen, jetzt habe ich was geschafft. Ich schaffe irgendwie die ganze Zeit was, aber man schließt eher größere Blöcke ab, die länger dauern. Deswegen ist, man hat nicht so viel Bestätigungsgefühle. Das clasht, glaube ich, gerade so ein bisschen.
Nee, aber also wir meinen, das Features wären ganz cool und deswegen wollten wir auch mal ein bisschen über Features reden.
Das ist richtig. Okay. Und bevor wir das tun, wollte ich gerade noch sagen, es wird interessant zu sehen, was das auch für einen Einfluss hat auf unseren Podcast. Ne? Ich meine, wir sind ja gestartet als der Web- und Mobile-Development-Podcast. Die letzten Folgen waren schon immer relativ weblastig. Ganz zu Beginn des Podcasts, in den ersten Folgen, waren wir auch noch relativ viel, zumindest historisch an nativen Entwicklungsthemen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder ein bisschen mehr kommt und wir auch demnächst mal die eine oder andere Folge jetzt machen. Weil wir zum ersten Mal nicht 100% nativ entwickeln, Sebi.
Och, ja, okay. Ja, das stimmt.
Ja. Was machen wir denn?
Wir bauen einen Webview. So. Wir machen Web im Nativen.
Aber selbst.
Okay. Ja, also, aber ja, wir haben damit ja noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Mhm. Geschweige denn eine App, die man irgendwie angucken kann und bedienen kann. Von daher, mal gucken.
Halten wir uns noch zurück.
Ja. Ja. Aber es ist vielversprechend. Wir machen auf jeden Fall eine Folge drüber.
Genau. Ich denke, aus dem Themenbereich haben wir dann demnächst wieder ein paar Sachen mehr, ja, die aus der Richtung kommen. Cool. Dann können wir zum Feature kommen.
Genau, so, Herr Product Owner.
Lebenslauf. Ja, ich frage mich auch oft, wo die immer herkommen, so Features und wie das entsteht. Aber genau, das haben wir gesagt, lagern wir ein bisschen aus, die Ideenfindung davon. Aber letztendlich ist es schon so, ich meine, wir versuchen sehr, sehr schnell zu iterieren auf unseren Produkten. Das heißt, wir sind immer sehr nah an den Zahlen. Glücklicherweise auch durch die Userzahlen, die wir haben, können wir sehr, sehr schnell auch Ergebnisse, einfach signifikante Ergebnisse sehen. Das ist, glaube ich, bei vielen anderen Produkten immer sehr schwer. Aber hier ist einfach so, dass wir nur wenige Tage brauchen, um halt ein relativ klares Ergebnis für irgendwas zu haben. Und versuchen, das Produkt immer stetig besser zu verbessern auf Basis dieser Zahlen. Und wenn man als Beispiel mal nimmt, wir sagen, okay, wir sehen, die Viralität könnte noch ein bisschen besser sein, dann überlegt man sich eben, okay, welche Anreize könnte man dem Nutzer geben, um das beispielsweise mehr zu teilen oder mehr mit Freunden darüber zu reden. Und daraus entwickelt sich dann langsam ein Feature.
Aber ist es nicht so, dass man rein theoretisch immer sagen kann, die Viralität könnte besser sein? Ist das dann nicht, jetzt mal übertrieben gesagt, eigentlich der einzige Kanal, wie er bei uns dann kommen kann? Also, weil man würde ja nie sagen, nee, Viralität geht jetzt nicht mehr besser, oder?
Ja, mag sein. Das, also weiß nicht, ob wir irgendwann mal sagen würden, so, das ist jetzt so ein ziemlicher Goldstandard und da geht's nicht. Nee, natürlich, ich glaube schon, dass man das immer weiter noch irgendwie versuchen kann auszubauen. Aber es ist natürlich, also ich glaube, das Feature schiebt sich immer. Ne? Du baust dann irgendwie das nächste Feature, was auf die Monetarisierung einzählt beispielsweise und dann hast du da wieder einen großen Schritt gemacht. Und es ist ja immer eine Abwägung auch zwischen den Ideen so, okay, wir haben jetzt diese und diese Sachen, die zählen auf verschiedene Sachen ein. Wo ist denn im Moment so der größte Gap oder welches Feature hat einfach den größten Hebel in den jeweiligen Bereichen? Und das dann ein bisschen mit Aufwand abzuschätzen und dann eben zu sagen, okay, das sind die nächsten Schritte, die wir gehen. Oder auch je nach Plattform dann halt zu sehen, was brauchen wir in der aktuellen Phase. Es ist eine Hype-Phase, wo es auf jeden Fall beispielsweise auf die Viralität extrem ankommt und man alles in dem Bereich machen muss oder es ist ein Produkt, was halt schon länger besteht und da vielleicht eher die Monetarisierung verbessert werden sollte.
Ja, also fiese Frage von dir.
So. Ja, ich habe mir so ein bisschen. Nee, es gibt ja verschiedene Gründe, was zu tun. Ne? Und wir, also Viralität ist auf jeden Fall der eine. Ich habe jetzt gerade ein bisschen drüber nachgedacht, wie steht Viralität, obwohl das vielleicht auch ein bisschen mehr Thema dann ist, wenn wir es mit dem Dominik nochmal, wo kommen denn eigentlich die ganzen Features her und so, wie ist die Ideenfindungsphase, aber zumindest, wenn ihr noch weitere Punkte irgendwie grundsätzlich User Experience, was irgendwie eine Schnittmenge mit Viralität hat, aber da wird mir zum Beispiel auch sowas einfallen wie, also User Experience hat ja auch mit Qualität des Produkts zu tun und beispielsweise haben wir ja bei QuizPlanet auch Ende letzten Jahres dann die Möglichkeit eingeführt, dass Nutzer Fragen erstellen können, was natürlich in einer gewissen Form auch auf Viralität einzahlt, weil sich Leute freuen, wenn irgendwie Fragen von ihnen ins Spiel kommen, aber mehr noch ja irgendwie auf die Qualität des Produkts, dass wir einfach langfristig guten Content da drin haben.
Und ich glaube, du hast nie ein Feature, was sich explizit nur auf einen Bereich irgendwie auswirkt, dass du sagen kannst, es ist nur ein Viralitätstreiber und hat gar keinen anderen Einfluss auf die App. Und natürlich ist es schön, wenn du was hast, was auf möglichst viele Bereiche positiv einzählt, ohne was kaputt zu machen. Und ja, es gibt, ich meine, da gibt es alles Mögliche an großen Metriken, die wir uns angucken müssen. Retention, das heißt, wie bleiben die Leute dabei, ist eine der ganz, ganz wichtigen Sachen. Und da kann man natürlich auch explizite Features für bauen, die genau das unterstützen. Beispielsweise, du hast eine tägliche Challenge, dass du einfach ein Interesse hast, jeden Tag wieder reinzukommen und dem Produkt treu zu bleiben.
Ja.
Und,
oder ja. Langzeit-Retention, dass die User lange dabei bleiben, wenn sie zum Beispiel irgendwie ein Metagame haben, was sie spielen können,
ja,
und immer weiter Progress machen.
Ja, aber das ist so viel. Aber es ist trotzdem interessant, ich glaube, wir haben das auch schon mal in einer der älteren Folgen gehabt, dass wir halt hier bei Lotum so zahlengetrieben da eben auch agieren können und relativ schnell sehen können, eben was ein Feature für eine Auswirkung hat. Weil ich erinnere mich noch, auch als du bei der Deutschen Bank, als ich bei der Deutschen Bank gearbeitet habe, da habe ich auch viel im Ideenfindungsprozess mitgewirkt, und da war es dann meistens auch so, wenn wir irgendwie Features evaluieren mussten, war es halt so, dass wir im Endeffekt zum Großteil mit den Leuten reden mussten, die es nutzen, also mit Nutzertests und so weiter gemacht, und so zahlenbasierte Auswertungen waren super schwierig bei unseren Nutzerzahlen überhaupt sinnvoll zu machen. Von daher war eben gerade diese ganze Evaluierung oftmals mit, wie wir sich zu überlegen, wie würde ich es wahrnehmen, oder eben mit aufwendiger Nutzertest, was man dann auch nicht so häufig gemacht hat. Von daher finde ich das hier eigentlich echt eine ganz angenehme Art, wie man arbeiten kann, dass man das komplett zahlengetrieben machen kann.
Und die Entwickler gehen ja auch zahlengetrieben ganz gut, nicht nur mit Features, sondern auch mit Bugs um. Da sieht man auch ganz schnell, was so ein Bug ausmacht. Ist auch ganz schade.
Nee, das ist schön, das zu kombinieren. Ist ja auch noch nicht so, dass wir das jetzt für ein ewig, also seit immer so machen, ne, komplett nur nach Zahlen zu gucken. Früher war viel mehr Bauchgefühl noch dabei, aber ich glaube, gerade die Kombi aus beiden ist das, was schön ist. Also du siehst zum einen den Markt, beobachtest den Markt, siehst, was in anderen Produkten vielleicht gut funktioniert, hast aber natürlich auch ein Bauchgefühl bei Features, ne, so, okay, wie könnte das, könnte wirklich, wirklich gut werden. Und oft entstehen ja Sachen auch einfach in Diskussionen, ohne jetzt irgendwie explizit. Ich glaube, selten setzt man sich hin und sagt so, ne, komm, wir überlegen mal, wir haben gerade irgendwie keine Features mehr in der Pipeline, wir setzen uns mal hin und sagen, was würde auf die Viralität einzahlen. Das passiert, glaube ich, nicht, sondern man ist ja so nah immer am Produkt dran und denkt so oft drüber nach, dass eigentlich, wir haben zu viele Ideen grundsätzlich, muss man sagen, ne? Also für Features, und das ist wirklich dann eher eine Abwägung, okay, was davon ist jetzt das Coolste, was wir als nächstes machen wollen.
Ja, und da kann man ja noch wirklich sehr detailliert drüber sprechen. Aber okay, das heißt, der eine Kanal ist auf jeden Fall Product Owner, überlegt sich etwas aufgrund von Viralität, User Experience, langfristige Retention der Nutzer. Das sind so grundsätzliche Kategorien, in denen man so ein bisschen denkt, wenn man neue Features.
Hast du gerade Monetarisierung gesagt?
Monetarisierung habe ich vergessen.
Hast du Onboarding gesagt?
Haben wir davor Onboarding gesagt?
Klar, First-Time User Experience auch ganz wichtig. Und das wollte ich eben noch sagen, weil Viralität und sowas nennt natürlich relativ einfach zu messen, aber was du schon gesagt hast, auch einfach die Experience, da wird es dann schon ein bisschen schwerer, das ganz explizit zu messen. So sind ja auch oft Diskussionen, die wir auch hier geführt haben, wie genau muss man ein Design beispielsweise umsetzen, also wie viel Polishing in einem Design ist notwendig, wie viel macht das aus in der App, wenn es jetzt ein bisschen hübscher aussieht. Was halt dann, ja, das kann auch auf viele Sachen einzahlen, ne? Auf Retention kommen die Leute wieder, wie benutzen sie das Produkt. Was wir da, glaube ich, ganz krass gesehen haben, Performance, war ja zumindest bei QuizPlanet eine der Sachen, also ich klicke auf den Button und dann passiert auch wirklich schnell was, dass das
das hoffentlich schnell was.
Ja, sehr richtig. Ja,
dass das einen sehr, sehr großen Impact hat. Also, dass die Leute einfach wahnsinnig viel mehr spielen, wenn das funktioniert und wenn das schnell ist und nicht da irgendwie eine halbe Sekunde Verzögerung hat und so. Und das ist natürlich das Gleiche, wenn du kleine Animationen in der App hast oder hier ist ein bisschen was, einfach was das Gefühl angenehm macht und einfach gerne Zeit irgendwie da verbringst. Was nicht immer ganz einfach messbar ist, weil jetzt eine kleine Animation macht dann nicht den Unterschied. Da kannst du jetzt keinen AB-Test drauf fahren lassen, aber der gesamte Look und Feel und das gesamte Feeling von der App macht dann am Ende schon ein bisschen was aus. Ja.
Okay, aber ich würde sagen, haken wir das mal ab, oder?
Ja.
Das, damit wir dem Dominik auch ein bisschen was überlassen, Dominik, was er erzählen kann.
Ja, richtig. Ja.
Mehr das heißt, okay.
Wir haben jetzt ein Feature. Habt ihr ein gutes Beispiel, an dem wir das?
Tausende.
Nimm mal eins.
Nehmen wir das Invite.
Das Invite-Feed, ja, das können wir nehmen. Das, Ja, das ist doch das durchaus ganz interessant.
Dennis, bist du damit vertraut? Kannst du das als
Hörer bestimmt
kannst du das als Product Owner gerade mal reingeben? Wenn nicht, dann gebe ich es rein. Und der Fabi ist der Entwickler.
Okay, gib du es mal rein. Also ich.
Ja. Also Sebi ist unser Product Owner.
So, hallo, ich bin der Product Owner und ich habe gesehen.
Oh nein, genau. Das wird jetzt sehr gut. Jetzt
nehmen
wir den stereotypischen Product Owner, wie er sich den vorstellt.
Ich bin der Product Owner und ich habe hier ein super cooles Feature, was ich komplett bis zum Ende gedacht habe und was wahrscheinlich in einem Tag entwickelt ist.
Ja, so. Dann erzählen Sie doch mal, Product Owner.
Ja, und das ist so cool. Okay, also ich hätte ganz gerne, dass mehr Leute die App benutzen. Und das wäre dann hilfreich, wenn die Leute, die schon drin sind, noch alle ihre Freunde dazu holen. Und damit die das machen, geben wir denen Raketen.
Und Raketen ist die Währung, die Ingame-Währung.
Gut, dass du es sagst.
Keine echten Raketen.
Die Ariane 5. Also, die kriegen jetzt alle Raketen, wenn die einen Freund eingeladen haben. Bumm.
Mhm.
So. Und ja, und das ist so das Feature eigentlich schon. Und jetzt kann es sein, dass ich mir noch mehr Gedanken darüber mache. Und oder auch nicht.
So. Ja. Was ist deine Erfahrung?
Wie? Im Normalfall ist es tatsächlich schon so ein bisschen mehr ausformuliert, wobei es auch tatsächlich dann eher so in die Richtung geht, wie viele Raketen kriegen die Leute und damit der Anreiz stetig wächst oder größer wird. Haben dann zum Beispiel gesagt, naja, je mehr du einlädst mit jedem weiteren, bekommst du noch mehr Raketen als mit dem davor. Was ja schon mal cool ist. Und ja, und das ist eigentlich so die Idee. Und dann habe ich vielleicht noch die Idee, dass ich will die mir auch irgendwie alle angucken, die ich schon mal eingeladen habe, um so ein Show-Off zu haben, sagen wir dazu immer. Show-Off heißt, dass ich dann irgendjemanden zeigen kann oder dass ich darauf stolz sein kann, so viele eingeladen zu haben, was wir dann auch, dann sagen wir, oh Gott, wir haben so viele Fremdwörter, intrinsische Motivation von Menschen zu sammeln, Dinge zu sammeln oder zu komplettieren. Hm. Also, okay, da reden wir besser, fangen wir nicht an davon, ja. Also wir wollen, ich als Product Owner sage, ich hätte ganz gerne eine Seite, wo ich alle meine eingeladenen Freunde sehe und wie viele Raketen ich für die bekommen habe und wenn ich einen neuen einlade, der nächste, für den kriege ich noch mehr Raketen. Das ist unser Feature. Mhm.
Und dann ist es, glaube ich, meistens so, wenn ich jetzt als Entwickler, während ich dem Product Owner Sebi dazuhöre, ist ja meistens so, dass dann das Gehirn schon ein bisschen anfängt zu rattern, wie, auch wenn man immer gerne erstmal auf der Feature-Ebene bleibt, aber als Entwickler ist man direkt immer dabei, so, okay, wie setze ich das denn jetzt um? Und dann würden wahrscheinlich schon die ersten Fragen kommen, dass ich sagen würde, sowas wie, okay, wie funktioniert denn dieses Einladen? Ich gehe jetzt in meine App. Klickt auf den Button, dann wird ein Custom Update, also eine Nachricht an mein Gegenüber rausgesendet, den ich einladen möchte. Oder vielleicht kann ich das sogar sharen in meinem Facebook-Feed. Und was passiert denn jetzt beispielsweise, wenn der Nutzer, oder sagen wir mal, ich als Nutzer schicke das an den Sebi, dieses Custom Update. Was passiert denn, wenn der Nutzer jetzt in die App reingeht und eben nicht über dieses Custom Update einsteigt, sondern einfach so die App aufmacht? Kriege ich dann auch meine wie viele Raketen auch immer? Also so ein bisschen so die Edge Case, man überlegt sich, worüber können Nutzer reinkommen und so fängt dann die Diskussion meistens schon an. Ne?
Das ist übrigens wirklich ein sehr faszinierendes Phänomen. Du kannst Entwicklern kein Feature vorstellen, ohne dass sie es anfangen im Kopf zu programmieren. Und das heißt, du hast einfach verloren, wenn du irgendwie technisch was Aufwendiges gerne machen würdest und zumindest mal darüber diskutieren würdest, wie man es vielleicht machen könnte, hat man schon eigentlich verloren, wenn es irgendwie mit ein bisschen Aufwand verbunden ist oder kompliziert werden könnte.
Da höre ich nur dieses Mimimi vom Product Owner.
Jo, eigentlich bist du doch in der Rolle.
Ja, stimmt. Und ich wollte sagen, das Ganze findet in Form von einem Kick-Off-Meeting statt. Mhm. So. Also das ist tatsächlich nur so grob und in dem Kick-Off-Meeting
sind ja nicht nur Entwickler drin.
Richtig, da sind nämlich auch die Designer mit dabei. Ja. So, und dann fangen wir an, uns schon zu sagen, erstmal die Entwickler alle so,
also
Entwickler,
oh mein Gott. Das müssen wir abspecken, nee, das geht nicht.
Oh mein Gott, das ist ja völlig unmöglich. Wie hast du dir das denn vorgestellt?
Aber ich finde wirklich, aber auch was der Dennis gerade nochmal gesagt hat, ich meine, das ist wahrscheinlich wirklich bei jedem Entwickler, das fängt sofort an zu rattern, so, weil, ich meine, das Problem ist ja auch immer, weil das im Endeffekt, wenn ich nicht jetzt schon, ich als Entwickler, nicht jetzt schon im Product Owner sage, so, nee, guck mal, das wird richtig komplex. Am Ende sind alle gehypt aufs Feature und die Erwartungshaltung ist, jetzt wird es ganz schnell umgesetzt und dann muss ich später wieder zurückrudern. Das ist ein bisschen so Erwartungsmanagement, weil es ja auch immer, dann wird erwartet, okay, wie lange brauchst du für so ein Feature? Ich springe jetzt schon ein bisschen in der Reihenfolge des Lebenszyklus. Aber so, man ist schon relativ früh dabei, so ein bisschen Erwartungsmanagement zu schüren und sich halt zu überlegen.
Das soll auch gar nicht negativ sein. Also ich meine, gerade das sind ja auch die guten Diskussionen und da, wo man dann weiterkommt und wo man sagt, okay, dann was können wir denn alternativ machen, wenn jetzt was sehr technisch aufwendig ist oder welche Lösungen haben wir? Und in den Gesprächen kommt man ja auch oft auf gute andere Sachen noch.
Ja. Obwohl es halt natürlich auch so ist, gerade auch in so Diskussionen, wird ja immer so ein bisschen gefordert, so ein bisschen out of the box denken. Ne? Erstmal, was wäre sozusagen das Optimale? Mhm. Und manchmal ist es halt so, dass das auch im Zaum gehalten wird von, wir sind schon in der Machbarkeitsdiskussion. Ja. Und das ist halt schon was so ein bisschen in Konkurrenz steht. Ich glaube,
definitiv, ja.
Funktioniert relativ gut bei uns, aber das kann halt auch
wenn manchmal... Wenn man rein über die Ideen und die Features redet, dann ist auch mal gut, ja, tatsächlich das Technische außen vor zu lassen.
Genau. Okay, aber dann sind wir zurück in der Reihenfolge. Das heißt, wir sind in diesem Kick-Off-Meeting.
Wo, Herr
Product Owner, wer befindet sich denn neben Ihnen und mir als Entwickler? Wer befindet sich noch in diesem Meeting?
Design und Content vielleicht?
Möglicherweise, ja.
Wir hatten schon. Also ja, Design und Content. So, und dann gehe ich ja meistens erstmal mit dem Design.
Mittagessen.
Dann schnappe ich mir die Designer und dann schauen wir mal über die einzelnen, also dann müssen wir halt diese Screens konzipieren. Oft habe ich ja schon gescribbelt. Ja? Als Product Owner scribble ich wahnsinnig gerne.
Ich muss sogar
wieder rein,
ich sage gerade, warum hast du als Scribbles. Entwickler schon gescribbelt? Aber du bist ja der Product Owner.
Ich bin der Product Owner. Und Dennis, scribbelst du auch so gerne?
Ich scribble nicht ganz so viel wie Dominik, muss ich gestehen. Aber das liegt auch ein bisschen einfach an der Rollenverteilung, dass auch ich als Product Owner von 4Pix trotzdem viel über Features mit Dominik spreche. Das heißt, auch ich bekomme manchmal Scribbles von Dominik.
Also das ist auch alles eine gute Sache, weil dann sieht man ungefähr die Elemente schon, die einem wichtig sind auf dem Screen und diese Scribbles, was einfach nur so Bleistiftzeichnungen sind von dem Screen eben, wie man welche Elemente da sein müssen eben. Und die gehen ins Design und das Design macht dann da was ganz Magisches draus.
Mhm. Meistens in einer Iteration, ohne dass man noch was verbessern muss.
Genau.
Wird komplett mit Assets rausgespeichert.
Einen Tag später hat man das für... Nee, so nicht. So, aber wir sind ja noch im Kickoff und dann hat man die Designer und die gehen dann mit den Scribbles ans Designen und dann kommt irgendwann das zweite Meeting. Wir haben das so gemacht, dass es tatsächlich sinnvoll ist, wenn man dann nach dem Kickoff nochmal jeder in sein Büro geht und ein bisschen drüber nachdenkt, dass man dann irgendwann wieder zusammenkommt, die Entwickler und die Designer, und dann einfach nochmal ein bisschen detaillierter auch die Edge Cases beleuchtet von dem Feature und schaut, was ist eigentlich möglich und was brauche ich hier und wie ist das. Also dann wird das Feedback nochmal eingesammelt von allen Seiten. Und dann wird dadurch das Feature refined. Kann man das so sagen?
Also
es wird dann nochmal mit konkreter gemacht.
Das hast du sehr schön in Deutsch gesagt.
Vielen Dank.
Der war vielleicht gerade ein bisschen gehässig, mein Kommentar gegenüber dem Designer. Sollte gar nicht so rüberkommen. Ich wollte nur gerade nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass es ja auch noch relativ neu ist und eigentlich eine sehr gute Sache ist, dass wir das machen, dass wir Entwickler und Designer nochmal in einem Meeting letztendlich darüber gucken lassen, um mal auch an die Edge Cases zu denken, weil ich glaube, das ist was einem Entwickler halt deutlich einfacher fällt. Wie Fabi eben gesagt hat, ist einfach, du fängst einfach an, als Entwickler direkt schon zu denken, worauf muss ich achten, was sind die Sachen? Und Designer, ja, gehen einfach anders an solche Sachen ran und eben eher aus der kreativen Sicht und nicht aus der technischen. Und von daher ist dieses Synchronisieren, hier dran denken, okay, und was ist wichtig und was ist im Layout wichtig, worauf müssen wir achten, was ist möglich, ist schon eine sehr gute Sache.
Ja. Und ich finde aber, was wir jetzt noch gar nicht genannt haben, wann oder wie diese Meetings denn eigentlich stattfinden, ne? Weil ich finde, bei uns ist durchaus auch eine Besonderheit, ich meine, wir haben ja schon oftmals über unseren Prozess geredet und dass wir ja irgendwie bei Scrum angefangen haben und das irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt haben und so unser eigenes Framework so ein bisschen gemacht haben. Und diese Meetings sind ja schon Meetings, die eigentlich nach Absprache jederzeit passieren können, ne? Also es ist so, dass im Endeffekt so ein Meeting eigentlich morgens im Daily irgendwie besprochen wird, so steht heute irgendwie was an, setzen uns heute mal zusammen vielleicht für irgendwie ein neues Feature und dass die eigentlich jederzeit in Absprache an jedem Tag irgendwie geschehen können, manchmal auch mehrmals am Tag, haben auch keine feste Länge, also ich glaube, man entscheidet sich schon oder man schützt ein bisschen Erwartungsmanagement, wie lange sowas gehen wird, wie groß das Feature wird, aber an sich sind diese Meetings bei uns nicht timeboxed, ne? Also jetzt gerade in dem Zusammenhang mit der nativen App, die wir jetzt gerade entwickeln, warst du, Sebi, mit Benny und dem Design gestern in so einem Meeting und das ging ja schon auch ein paar Stunden. Also wenn es wirklich, gut, da geht es jetzt wirklich um eine gesamte App, wo man dann viele Features, über die man iteriert, bespricht. Aber genau, die können eigentlich jederzeit irgendwie passieren, ne?
Die Meetings, ja. Genau. Und Timebox sind sie nicht, sondern meistens kommt das Design mit einer fixen Anzahl an Screens und dann gehen wir die Screens durch und wenn wir durch sind, dann sind wir durch. Entweder wir sind mit den Screens durch oder wir sind totgebabbelt.
Ja, aber ich finde es auch immer so ein bisschen, da ist halt aktive Kommunikation über diese Meetings immer sehr wichtig, weil es ja schon so ist, dass sie einen irgendwie in einer gewissen Form rausreißen und nicht so ganz planbar sind im Alltag. Man weiß ja, für mich als Entwickler sind ja so wenig Meetings wie möglich am besten, um fokussiert arbeiten zu können. Und es ist schon was eigentlich ganz gut bei uns funktioniert, aber auch das ein oder andere Mal Thema unserer Retrospektiven war, wie wir damit umgehen und wann wir die machen, wie wir sie machen. Und im Moment funktioniert es ganz gut, weil wir halt alle offen drüber kommunizieren, wann und wie wir sie machen. Aber ist zumindest eins, was jetzt nicht so ganz einfach gegeben ist, so Meetings.
Ja.
Genau, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen auf die Prozessebene gegangen. Ne?
Voll richtig, da waren wir ja auch. Also da haben wir gesagt, okay, nach dem Kickoff geht jeder seine Dinge tun und dann kommen wir wieder zusammen und refinen das Feature. Und dann, das kann dann jetzt bei der großen App, dauert es halt ein bisschen mehr Iterationen und bei einem in Anführungszeichen normalen Feature oder je nachdem, wie die Größe von dem Feature ist, muss man nicht ganz oft sich wieder treffen oder vielleicht im Idealfall nur einmal. Und weiß gar nicht, wie wir jetzt bei diesem Beispiel-Feature Invite, also mit dem Raketengeschenk, glaube, da haben wir uns zweimal vielleicht getroffen.
Ja. Ja. Und dann weiß das Design nach dem letzten Meeting, was es genau noch zu tun hat.
Genau.
Exportiert also, die Assets?
Ja, oder wir holen jetzt die Assets aus Zeppelin raus. Mhm. Jedenfalls würde der letzte Schritt oder nach dem letzten Refinement-Meeting ist dann der Schritt, dass die fertigen Screens in Zeppelin hochgeladen werden und wir bekommen ein kleines Kärtchen.
Und jetzt sagt der Sebi, wir. Jetzt ist er auf einmal wieder Entwickler geworden.
Jetzt.
Aber vielleicht nur kurz einen Satz, weil du hast gerade mal ein paar Mal Zeppelin gesagt. Ich glaube nicht, dass jeder weiß, was Zeppelin ist. Ne? Nee.
Also. Ach so, Zeppelin. Also dieser Graf Zeppelin, hat dich das eigentlich erzählt, dass das 450 deutsche Mark gekostet hat, eine Transatlantikreise 1936 zu machen?
450 Mark?
Ja.
Kannst du jetzt auch nochmal im Vergleich zu Euro, wenn jetzt den Wechselkurs
und ja,
Kursentwicklung,
ungefähr, wie viel wären das heute? Ungefähr 10.000.
Was?
Euro. Also inflationsbereinigt. Es gibt eine Internetseite, die sowas. Okay, aber also
wir waren nicht bei Pick of the Day. 10.000 Euro.
Okay, also Zeppelin heißt die komische App.
Wie Zeppelin?
Die heißt doch Zeppelin. Die schreibt sich nicht wie.
Aber ist das nicht die englische Schreibweise von Zeppelin?
Ja, Zeppelin? Da wird einfach irgendwo ein Buchstabe weggelassen.
Ja.
Das ist dann die englische Schreibweise.
Das eigentlich ist auch ein Zeppelin, oder nicht?
Ja, es ist auch ein
Zeppelin. Ja, das heißt ja auch, es spricht sich auch so.
Zeppelin, das ist doch einfach Englisch für Zeppelin.
Die richtig alle wichtigen Dinge.
Auf Google Translate rum. Na komm.
Google Translate, ich nehme immer
Leo. Zeig's.
Zeppelin. Nee, ist das wirklich, es wird anders geschrieben. Zeppelin in, nee, warte, meinten Sie Zeppelin, hier.
Sie sind uns eines doch mit
Zeppelin. Ja, Zeppelin wird erstens mit Doppel-P geschrieben. Erstmal
schon mal auf Deutsch falsch gemacht.
Ja, erstmal auf Deutsch falsch gemacht und dann wird auf Englisch genau gleich geschrieben, nur klein. Zeppelin.
Genau, aber da ist ein E drin.
Genau, und ach so. In Zeppelin ist nur ein P
und kein E.
Also ja, genau. Zeppelin. Aber das Logo ist trotzdem ein Zeppelin.
Wir müssen das in die Shownotes packen, auf jeden Fall.
Ja.
Also
ja.
Jetzt, spätestens jetzt.
Link zu Google Translate. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz. Unsere Designer arbeiten aktuell mit Sketch hauptsächlich, um die Designs zu erstellen. Und da gibt es dann ein Plugin und das kann man dann nach Zeppelin exportieren. Und Zeppelin ist so ein Tool, was eben den Austausch zwischen Design und Entwicklung vereinfachen soll. Das heißt, da werden einzelne Screens hochgeladen in Zeppelin und es können Sachen markiert werden als exportierbar und dann kann sich der Entwickler das auch in unterschiedlichen Größen, Formaten etc. rausspeichern.
Genau, aber Zeppelin ist, weil du gerade ein Plugin kann das nach Zeppelin exportieren. Ja, aber Zeppelin funktioniert auch nur mit Sketch. Also ich kann kein anderes Tool an Zeppelin anbinden. Ne? Also das ist ja von... Zeppelin ist doch von den Machern von Sketch, oder?
Nö. Okay, langweilig.
Ja, gar nicht langweilig. Aber auf jeden Fall ein Tool. Also ich würde sagen, es ist ein...
Also wir kriegen in irgendeiner Form über irgendein Tool dann die fertigen Screens.
Genau, und dieses Tool, genau. Zeppelin hat einfach die Screens mit den einzelnen Assets, da können wir es uns raus exportieren. Deswegen hat der Sebi auch vorhin gemeint, also Design speichert uns nicht die Einzelassets ab, sondern die holen wir uns da selbst raus, können sagen, wir hätten es gerne im SVG-Format oder wie auch immer und sehen da ganz viele schöne Sachen. Ah nee, du hast wirklich recht. Zeppelin geht auch mit Photoshop. Mann, wieder was dazugelernt. Ich dachte, weil das Logo auch so schön gelb ist, wie Sketch auch aussieht, war das für mich...
Nee, das sind unterschiedlich.
Ach krass, wusste ich gar nicht. Okay, also man kann es auch mit jeglichem anderen Tool nutzen. Da habe ich auch was gelernt, war doch gut, dass ich gefragt habe.
Sehr gut.
Dass ich nochmal was lerne.
Sehr gut, das hätten wir alle nicht vermutet. So, also und dann kommen wir jetzt mal zu unserem Trello, damit wir ungefähr wissen, was jetzt eigentlich bei uns prozessmäßig passiert.
Was mit dem ganzen. Was ist denn Trello, Sebi?
Oh Gott, jetzt wir erklären nur noch Tools.
Nee, das will ich nicht erklären.
Okay, und wir legen noch ganz kurz fest, du bist jetzt wieder Entwickler, ja?
Ach so.
Du hast die Product Owner Rolle abgegeben.
Ach so, nee, ich mach das weiter, das ist cool. Weil jetzt fängt's ja an, spaßig zu werden. Jetzt muss ich ja fragen, wie lange dauert denn das? Das dauert doch nicht so lange.
Okay. Ich, der beide Hüte aufhat, sowohl Entwickler als auch irgendwie Teil dieses Podcasts, erkläre jetzt erst nochmal kurz Trello. ist im Endeffekt unser Tool, mit dem wir Tasks organisieren können. Das ist eigentlich so mit früher habe ich immer mit diesen ganzen Atlassian-Tools gearbeitet, die super sophisticated sind und super viele detaillierte Sachen man machen kann. Und Trello ist ganz einfach aufgebaut. Man hat Spalten, wo Tasks rein können. Man kann diese Tasks von A nach B verschieben. Man kann in Tasks Kommentare und Beschreibungen hineinfügen und auch Screenshots und so ein Kram. Aber eigentlich der wichtige Teil ist, es gibt Spalten und es gibt Taskkarten und man kann diese Tasks per Drag and Drop in diesen Spalten verschieben. Und jetzt befinden wir uns in der Spalte. Wir kommen von Inbox bei uns, wo wir einfach so drüber reden und wollen jetzt in die Entwicklung gehen und dann wird es in unsere Ready for Dev Spalte.
Genau, also die Spalten sind bei uns Stufen, so
genau,
Entwicklungsstufen von einem Task und man kann dann die einzelnen Kärtchen seinen Avatar dran kleben und das hilft uns unter dem Product Owner, der freut sich dann, weil das ist dann sehr transparent. Mhm, dann weiß man nämlich, wer an welchem Task arbeitet und in welcher Stufe der gerade ist, in welcher Spalte.
Genau. Aber jetzt kommt zuerst mal sozusagen ins Team, wo gesagt wird, okay, bitte Team, macht diesen Task als nächstes oder eben auch nicht. Also wer diese Liste, diese Ready for Dev, ist die noch nicht aktiv angegangen wird, aber die als nächstes getan werden soll. Das ist einfach eine priorisierte Reihenfolge.
Ich wollte gerade sagen, Priorisierung ist mit drin und das ist auch eine Sache, die der Product Owner dann übernimmt.
Bisschen in Absprache mit dem Team. Also Product Owner entscheidet, aber ist offen für Feedback, oder?
Natürlich.
Ist doch schön.
Immer, sofort.
Oder Sebi muss ich ja eigentlich fragen.
Ich priorisiere das ganz gerne. Und ich bin offen für Feedback und ich überzeuge aber auch gerne das Team von meinen Prioritäten.
Ja, du hast ja gerade danach gefragt, mit wie lange dauert das, ne? Und das ist ja schon irgendwie eine Besonderheit bei uns, dass eigentlich unsere Tasks sind nicht geschätzt. Also wir machen keine Schätzung, wir sagen nicht, wie lange es dauert. Eher sowas wie bei längeren Features. Also ursprünglich in dem alten Team bei Lotto, wo ich hier war, haben wir schon jeden Task geschätzt und das nach dem schönen, wie nennt man das, Scrum-Poker? Nee, wie nennt man das? Das Schätzen der punktebasierten Schwierigkeiten.
Oh je, jetzt fehlt mir der Mario.
Time Estimation.
Wie nennt man die Punkte? Nennt man die? Naja, auf jeden Fall diese punktebasierte Schätzung, wo man irgendwie
P.
Ja, P, Punkte 1, 3, das schöne Programm, was man da kennt. Also wir haben das in Punkten mal angefangen zu schätzen. Mittlerweile schätzen wir es gar nicht mehr. Und wenn wir es jetzt schätzen, schätzen wir schon in groben Zeitaufwänden. Wo wir sagen irgendwie 2 Entwicklertage, 1 Entwicklertag. Aber das sind für uns auch eher grobe Hausnummern für den Product Owner, dass er halt entscheiden kann, wie wichtig wenn das wichtig für seine Priorisierung ist, wenn er sagt, okay, das Thema ist mir eigentlich wichtig, aber wenn es halt wirklich sehr lang dauert, priorisiere es vielleicht erstmal nach hinten, weil es dann doch wichtigere Dinge gibt. Also das machen wir nur auf Anfrage und dann auch
sehr grob.
Ja. Genau, also das wirklich nur, wenn es für die Priorisierung notwendig ist. Sonst haben wir eigentlich keine Schätzung mehr drin. Ich würde sagen, wir schätzen vielleicht 5% der Tasks oder so, wenn es hochkommt. Genau, aber okay. Dann ist es jetzt in der Ready for Dev Spalte und
okay, jetzt ist es in der Ready for Dev Spalte und ich finde es total wichtig, deswegen ziehe ich es ganz hoch. So,
genau.
Was kommt als nächstes?
Als Fabi hat mal wieder nichts zu tun.
Genau. Ich bin wie immer schnell, habe meinen Task beendet, ist schon in Produktion. Ich sitze hier rum, scharre mit den Hufen und kann mir jetzt meinen nächsten Task schnappen. Und wenn ich als Entwickler dran bin, schnappe ich mir einfach den obersten Task in dieser Spalte. Der jetzt wäre das Invite-Feature.
Cool, das macht mich sehr glücklich. Viel Spaß.
Genau.
Wann ist es denn fertig?
Nur 5% der Tasks. Ne? Das ist wirklich genau, das wäre der Punkt, es wäre ein sehr komplizierter Task, wo ich sagen würde, ja, das braucht schon seine 3-4 Tage.
Aber ich nur um dir nochmal Kontext zu geben, das ist schon ein sehr wichtiges Feature für mich.
Ja.
Frag nochmal nach, ob es auch in 2 Tagen geht.
Okay,
wir lassen also diese Zeitschätzung vielleicht mal außen vor.
Cool. Na, ich bin ganz entspannter Product Owner. So lange, wie du dafür brauchst, solange es nicht länger als 2 Tage ist, kannst du dir gerne nehmen. Okay, und jetzt kommt als nächstes, was kommt als nächstes? Jetzt?
Genau, die Umsetzung. Also da hängt so ein bisschen davon ab, wie komplex der Task jetzt ist. Also bei so einem Feature könnte man auch überlegen, also wir sind ja zumindest Fullstack unterwegs, heißt, ich könnte ihn potenziell komplett umsetzen. Man könnte aber auch sagen, wenn das eben von hoher Priorität ist und der Product Owner jetzt sagt, hier, nee, mach mal nicht 4 Tage, mach mal 2 Tage, dann sage ich als gewiefter Entwickler, ja super, dann nehme ich mir einen der anderen Entwickler noch mit dazu und sage ihm, übernimm du doch mal bitte das Backend, ich mach's Frontend oder ähnliches. Also teilt sich das irgendwie auf. Und dann würde ich meinem Product Owner sagen, ja gut, das schaffen wir auch in 2 Tagen, dann hast du halt Feature A, B später, aber wir setzen uns jetzt zu zweit daran und teilen uns Backend und Frontend auf. Genau, und dann wird umgesetzt. Das ist dann diese Phase, wo man sehr schön entspannt mit Musik auf den Ohren Features umsetzen kann. Das ist die schönste Zeit eines Entwicklers.
Richtig, in der Badehose zu Hause. Nee, und wir würden wahrscheinlich oder anfangen dann, zumindest fange ich an, wenn ich Entwickler bin. Was ich natürlich nicht bin, aber wenn ich Entwickler bin, dann schaue ich mir die Screens an und bestelle als erstes die Strings, die vielleicht übersetzt werden müssen.
Genau.
Weil die brauchen immer ein bisschen Zeit. Und damit ich ungefähr mit dem Feature fertig bin, wenn die Übersetzungen da sind, damit es live gehen kann, fange ich zumindest damit an. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt nicht, dass dann während der Umsetzung nicht noch neue Strings aufploppen. Aber so, ja.
Genau. Und das Bestellen heißt in dem Fall bei, das hatten wir vorhin gemeint, dieses Team Content, was sich bei uns um Inhalte kümmert, kümmert sich auch um die Übersetzung, arbeitet mit verschiedenen Agenturen und freien Übersetzern zusammen. Und dann sagen wir hier, das Wort Hallo soll in alle unsere 26 Sprachen in QuizPlanet übersetzt werden.
Richtig.
Und das machen wir eigentlich meistens, wenn wir den Task anfangen. Es gibt manchmal, wenn wir merken, das ist ein großes Feature, ist es auch schon, dass wir die Strings oftmals schon vorher raussuchen, bevor wir den Task anfangen, damit die Strings dann auch wirklich da sind, so wenn es viel ist oder wenn es irgendwie eine bestimmte Deadline gibt. Aber meistens reicht uns das, wenn wir bei Beginn des Tasks diese Strings bestellen.
Genau,
und dann setzen wir es um. Nach 1,5 Tagen sind wir damit fertig und geben das ins Review.
Ach so, dann oder? Jetzt, wie wir das umsetzen, so mit Feature Branch und sowas wollen wir gar nicht. Brauchen wir nicht. Ist klar.
Ja, zumindest über, wie arbeiten wir mit Git, das gemacht.
Ah, richtig, okay. Cool.
Würde ich jetzt mal den Entwicklungsprozess an sich auslassen.
Ja, dann ist der Fabi ganz schnell fertig und dann Review.
Genau.
Also erstmal, wenn du anfängst, dann wechselt es in Trello die Spalte.
Genau, oder in Review kommt es damit, dass ich es eben in diese Ready-for-Review-Spalte schiebe und wir, wenn wir zumindest wieder ein bisschen was machen, einen Pull-Request aufgemacht haben. Wir arbeiten in GitHub in unseren Private Repositories. Machen einen Pull-Request auf, sagen hier, das ist fertig, der Feature-Branch, den wir erstellt haben, soll jetzt gemerged werden und ist ready for review. Und dann würde sich in dem nächsten Step ein weiterer Entwickler, der nicht ich bin und der nicht derjenige ist, der das Backend umgesetzt hat, würde sagen, okay, wenn er mit seiner Umsetzung seines Tasks fertig ist, hat er jetzt Zeit für ein Review und würde ein Review machen.
Genau. Und das kommentiert ihr auf Englisch, ne?
Das Feedback zu einem Review, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, also generell ist es so, dass wir eigentlich gar nicht zum Großteil auf GitHub kommentieren. Okay, also es kommt so, immer so ein bisschen drauf an, das macht, darf jeder machen, wie er möchte. Dadurch, dass wir alle in einem Raum sitzen und bei uns so ja ein bisschen so gehandhabt wird, dass wir so wenig Homeoffice wie möglich, nur wenn nötig, sitzen wir eigentlich immer zusammen und können eigentlich über Dinge sprechen. Das heißt, eigentlich machen wir es so, Review wird gemacht, man macht sich meistens selbst ein bisschen Notizen und bespricht es dann face-to-face, die Dinge. Aber das kann jeder machen, wie er das möchte. Also
ich habe das nur gesehen bei uns im Team, wo ich so drüber schmunzeln musste. Weil ja alles Deutsch ist natürlich hier, ne, in der Kommunikation. Und dann waren aber auf GitHub immer englische Kommentare dazwischen, was ein bisschen ungewohnt ist.
Na gut, aber ich meine, wir schreiben ja auch, das war auch, wir hatten jetzt gerade einen neuen Entwickler bekommen ins Team, der hat auch gemeint, oh, er ist froh, er hatte erst ein bisschen Angst, als er das gesehen hat, dass unser Code in Englisch ist und die Kommentare auch im Code in Englisch sind, weil es natürlich ist jetzt auch nicht einfach so gegeben, dass du kann ja auch rein theoretisch sein, dass alle Funktionsbenamungen auf Deutsch sind, dass auch da die Kommentare deutsch sind. Irgendwie ist man schon so gewohnt, dass das, was irgendwie geschrieben wird und so im Code irgendwie international ist. Von daher ist es, glaube ich, fühlt sich normaler an, in GitHub dann auch das Ganze auf Englisch zu machen.
Ja.
Obwohl wir, wenn bei uns im Team jemand wirklich Kommentare in GitHub schreibt, haben wir sie, glaube ich, auch bei uns im Team auf Deutsch.
Also wenn ich Prosa schreibe auf GitHub, dann in Deutsch meistens.
Ja. Aber ja. Das ist, wenn jeder Deutsch spricht. Aber kann jeder machen, wie er möchte. Das einzige Prämisse ist im Code, in den Kommentaren, in den Code selbst, in Englisch, auf GitHub, wie man möchte.
Okay.
So, und Review ist sinnvoll, Dennis? In einem Satz oder zwei?
In welcher Rolle?
Ja.
In welcher Rolle bin ich jetzt? Ich sage das in einem Wort, natürlich. Code Review ist sehr, sehr sinnvoll, ja.
Ja, okay, aber jetzt, ich meine, ja, warum?
Wie, warum? Aus vielen verschiedenen Gründen.
Okay, cool. Da müssen wir eine eigene Folge
machen. Ja, also, glaub schon. Da kann man schon eine eigene Folge drüber machen, oder?
Jetzt nur über das Review würde ich... Ja, also kannst du über alles, wir können uns über alles ewig lang unterhalten, aber ja, ich meine,
grundsätzlich hat
ja
so ein bisschen... Es gibt
ja wahrscheinlich...
Ist es, glaube ich, schon auch für Entwickler, also wenn wir Bewerbungen und sowas haben, Telefoninterviews, da wird schon gefragt. Also das ist ein sehr gutes Beispiel für vernünftigen Entwicklungsprozess, dass Codequalität im Team aufrechterhalten wird, dass alle sich einig sind über Visa, werden Sachen umgesetzt, dass Sachen gecheckt werden auf Fehler hin.
Also ich glaube, es gibt ja wirklich, also für mich sind eigentlich drei große Punkte, würde ich sagen, die ich jetzt am wichtigsten finde bei so einem Review. Das eine ist natürlich Codequalität und Style. Dadurch, dass man ja natürlich irgendwie über Lint und sowas ein bisschen gegeben hat, wie soll denn der Code aussehen und so, aber grundsätzlich sind das ja die Punkte, wo man wirklich sagt, so, warum hast du das so umgesetzt, könnte man das nicht auch so machen? Also da ist so ein bisschen aus der Natur gegeben, dass man darüber diskutiert, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und so ein bisschen auch gerade beim Onboarding Leuten irgendwie Code-Style näher bringen kann, weil ansonsten fehlen oft die Unterhaltungen an sich so ein bisschen, das heißt Code-Qualität und Style-Guide sind für mich ein Punkt. Dann ist es schon auch irgendwie nochmal ein Sicherheitsnetz, dass halt eben nochmal jemand drüber guckt, ob das inhaltlich richtig auch umgesetzt ist. Also, dass einfach da ein Vier-Augen-Prinzip besteht. Und der dritte Punkt war der, den ich jetzt vergessen habe, nachdem ich erzählt habe. Ich hatte eigentlich drei Punkte.
Sehr gut.
Wie willst du noch mit irgendwas ergänzen? Aber zumindest sind es auf jeden Fall, also für mich ist immer Codequalität und halt sicherstellen, dass es inhaltlich richtig umgesetzt wird, auf jeden Fall. Zwei wichtige Punkte an diesen Reviews.
Ja. Und ja, also ich finde es auch zum Thema Codequalität, das meinst du wahrscheinlich, dass man das auch versteht. Man kann natürlich auch Sachen schreiben, die keiner versteht.
Genau, ja, das ist halt ein bisschen mit Style. Und dann auch, der dritte Punkt, den ich auch finde, dass eben oftmals sich mit Themenkomplexen eben mehr als nur eine Person beschäftigen. Also manchmal ist es ja so, dass wenn halt sich immer nur einer im bestimmten Bereich macht, sei es jetzt hart getrennt im Backend oder Frontend, ist ja so, dass irgendwann so ein bisschen Wissensinseln entstehen. Aber das kann natürlich auch auf bestimmter Feature-Ebene entstehen, wenn man sagt, okay, der hat es umgesetzt, dann wenn daran was iteriert wird, sollte der es auch wieder machen, weil es irgendwie dann einfach schneller geht. Und wenn man jemanden hat, der im Review auch mit drüber guckt, sind es immer mindestens zwei Leute, die dieses Feature in ihrer Umsetzung und in ihrem Inhalt so gut, also gut kennen. Und allein dass halt eben diese Wissensverteilung auch gemacht wird, das wäre für mich noch der dritte Punkt.
Okay, cool. Ja. Nee, ich wollte eigentlich das auch nur ansprechen, weil es vielleicht Leute gibt, die mit Review noch nicht in Kontakt gekommen sind.
Okay. Ja, das kann durchaus sein.
So, und dann haben wir es gereviewt. Okay, und dann technisch hacken wir wieder ab, so, dann wird es gemerged, palimpalö, dann wird es schon released, oder? Nee, dann kommt nächste Spalte.
Ready for release.
Ready.
Genau. Und bei uns ist ja schon so, dass jetzt nicht, dass nicht automatisch einfach, wenn auf Master gemerged wird, automatisch released wird, sondern das ist bei uns ein Prozess, der angestoßen wird. Und das ist eigentlich, wird bei uns im...
Hatten wir diese Design Review jetzt eigentlich?
Ah nein, das Design Review. Das ist auch der Teil, den wir manchmal in der Praxis vergessen. So, vergessen wir auch hier in der Theorie. Das ist ja, gehört ja zum Review. Genau, es ist in Review. Das bedeutet, es kann einerseits technisches Review sein, aber andererseits, wenn es nicht ein rein technischer Task ist, auch ein Design Review bedeuten. Herr Product Owner, genau. Was ist denn ein Design Review? Das ist ja aus Ihrer Sicht bestimmt auch sehr wichtig.
Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, genau. Und auch aus der Sicht des Designs, denn da wird nochmal drüber geguckt, ob die Screens soweit so funktionieren, wie die mal gedacht waren.
Das ist die Sicht aus der Designer-Welt. Warum ist das denn nicht immer so?
Was ist nicht immer so?
Warum sehen die Screens nicht so aus wie im Layout?
Ja, das, also erstmal grundsätzlich.
Da machen wir jetzt ein Fässchen. Ja. Also erst, wir haben uns, glaube ich, vor Jahren schon von Pixel Perfect verabschiedet. Spätestens seitdem es Responsive Designs gibt, müsste man ja dann tatsächlich genau dieses Gerät nehmen. Plus die, also irgendwelche Unterschiede gibt's immer und das Design ist meistens dann auch so angelegt, dass das halt jetzt von der, also dass in der wirklichen App Schriftlängen meistens unterschiedlich sind, Buttontexte unterschiedlich, je nachdem wie sie dann aus dem Content kommen. Da gibt's immer so ein paar, also es verschiebt sich dann zu dem, wie das idealisierte Design einmal angelegt worden ist, und deswegen gibt's diesen Design-Review-Prozess, der sich dann das fertige Produkt mit den tatsächlich fertigen Strings und fertigen Displaygrößen, dass er sich das nochmal anschaut und sagt so, ja okay, so wie ihr das so umgesetzt habt, das sieht ja nicht so gut aus, gell? Da dürft ihr jetzt nochmal an dem Linienabstand ein bisschen was ändern, oder da muss ein bisschen mehr Platz nach rechts, oder auf dem Gerät ist es halt, da klemmt's, macht doch die Schrift da ein bisschen kleiner. Warum passt denn das nicht alles in den Button? Und so, also so Sachen kommen dann.
Ja. Ja, zu Recht. Oftmals sind es halt einfach Edge-Case-Sachen, ne? Ja. Also weil ja schon im Design jetzt nicht an jeden Edge-Case vielleicht auch gedacht wird, aber auch manche Dinge vielleicht auch mit Beispieltexten irgendwie designt wurden, die von der Länge her eben nicht den Edge-Case darstellen, sowas dann vielleicht später auffällt, dadurch irgendwas entsteht, aber es auch manchmal einfach sein kann, dass wir als Entwickler dann einen Fehler gemacht haben und vielleicht eben und was nicht genau angeschaut haben und eben einfach anders umgesetzt haben, kann ja auch passieren. Ja. Und einfach nochmal dieses zweite Sicherheitsnetz. Und manchmal fühlt sich sowas dann ja am Gerät auch nochmal ein bisschen anders an, als wenn man es plastisch vorher designt. Also was wir dann ja wirklich machen ist, wir haben ein Testgerät, wo wir zusammen drauf gucken, das einmal durchspielen und gucken, passt das alles so. Und oftmals beispielsweise auch, was erst im Entwicklungsprozess kommt, sind oft Animationen. Also Animationen werden, wenn es komplexere Animationen sind, vorher vom Design umgesetzt und dann bauen wir es so nach. Aber bei einfachen Animationen ist es auch so, dass wir einfach vorher einfach uns drüber unterhalten, wie soll das denn passieren? Und da ist halt das erste Mal, dass man die Animation dann wirklich sieht und dann redet man nochmal drüber und schaut, passt das so oder ändern wir das noch?
War auch nur ein bisschen ketzerisch, die Frage.
Ist ja auch, nee, ist so auch.
Ja.
Ist doch auch okay.
Okay, also es wurde von zwei Stellen gereviewt. Code sieht toll aus, Design sieht toll aus. Es ist fertig zum Releasen und ihr drückt auf Go.
Ja, dann drücken. Ich bin gerade noch am Überlegen, an welcher Stelle, aber das wird wahrscheinlich in der Feature-Beschreibung sein. Wenn ich der Product Owner bin, dann möchte ich wahrscheinlich das Feature irgendwie im Nachgang auch evaluieren können, ob das cool ist oder nicht. Das heißt, ich werde Tracking-Events oder sowas definieren. Mhm. Okay, aber das haben wir wahrscheinlich alles gemacht, gell? Cool, und jetzt ist es ready for release. Jo.
Genau, und da warten wir eigentlich, also wir besprechen eigentlich immer morgens im Daily, ob wir releasen oder nicht. Und wenn das Feature sehr wichtig ist, releasen wir auch manchmal für ein Feature, aber oft warten wir auch, wenn wir sagen, okay, heute wird noch das fertig, dann releasen wir morgen oder so, weil es ja dann doch auch immer ein bisschen Aufwand ist, weil wir ja auch so einen Stage-Rollout machen und gucken wir immer, sind ein paar Fehler aufgetreten und so. Also man muss so ein bisschen das begleiten Und ja, deswegen warten wir da ab und zu mal. Deswegen gibt es die Ready-for-Release-Spalte, wo einfach ein fertig gereviewter Task landet und wir besprechen morgens, releasen wir das jetzt oder nicht. Genau, und dann ist es, wenn alles gut läuft, keine Fehler sind, wir in unseren verschiedenen Fehlertools keine neuen Fehler erkennen, dann wird es so über ein paar Stunden verteilt von, ich glaube, wir fangen mal an bei 10% Rollout, 25%, 50%, ja. 100% rollen wir so eine App aus.
Ist das was? Das haben wir schon mal erklärt. Also, weil wenn du eine Internetseite updatest, dann haben wir, glaube ich, gibt's nicht. Wissen wir zumindest neu, weiß ich nicht, denn es gibt sowas. Bei Internetseiten, dass man sagt, ich will jetzt nur 10% der User auf meine neue Version der Internetseite. Also ich glaube, das ist sowas, was für Facebook Instant Game spezifisch ist, oder?
Ja, also man könnte sich sowas natürlich selbst bauen, ne? Im Endeffekt, was die ja einfach nur machen, sind der Load Balancer entscheidet ja einfach, wo du hingeleitet wirst und dann musst du halt mehrere Instanzen haben. Der eine liefert das aus und der andere das und schickst halt einfach nur in dem Load Balancer mehr Prozent der Nutzer auf eine Instanz. Also
genau.
Kann man auf jeden Fall auch bauen bei jeglichen anderen Seiten.
So, und das machen wir einfach nur, um sicher zu gehen für den Fall, dass wir einen Bug nicht gesehen haben, dass der dann nicht gleich 100% unserer User betrifft, sondern erstmal nur 10%.
Genau. Und dann kommen wir eigentlich in die Phase, die wir, glaube ich, schon relativ detailliert bei unserer AB-Testing-Folge auch beschrieben haben, ne? Weil so ein Feature danach ja vom Product Owner begutachtet wird und für gut oder schlecht befunden wird.
Ja.
Und da kann man ja, was sozusagen ab dem Zeitpunkt passiert, kann man bestimmt nur mal in der AB-Testing-Folge einfach nachhören, oder? Da würde ich jetzt nicht mehr
darauf eingehen. Also können auch sagen, dass die Spalte, in die es dann flutscht, Observing heißt. Das heißt, wir gucken uns einfach das Feature an, wie sich das entwickelt und treffen meistens darauf dann weitere Entscheidungen.
Ja. Ich glaube, die einzige Sache, die ich noch zur Ergänzung bringen würde, wir haben das jetzt am Beispiel eines inhaltlichen Features gemacht, also wirklich irgendwie etwas soll verändert werden, aber es gibt ja natürlich auch noch den anderen Weg, dass ab und zu mal Tasks reinkommen, die technischer Natur beispielsweise sind, also dass wir einfach aus dem Team sagen, irgendetwas muss getan werden aufgrund von Stabilität, Codequalität, wie auch immer, und das ist dann schon was, was eher aus dem Team kommt, mit dem Product Owner besprochen wird und dann zusammen einpriorisiert wird und danach den gleichen Weg geht, aber dass eben der Kanal, der würde dann wahrscheinlich auch nicht, oder außer es ist ein inhaltliches Feature, auch nicht eben in großer Runde iteriert werden, sondern meistens zwischen Entwicklern und Product Ownern und dann zusammen einpriorisiert werden. Den Weg gibt es natürlich auch noch, wie ein Feature reinkommt.
Ja.
Okay. Press
the button.
Ja, Moment, ich muss erst wieder hier umschalten. Oh Gott, richtiger Button?
Richtiger Button. Damit kommen wir zu unseren Pick of the Days. Unseren Schweinchen des Tages.
Ja.
Wer möchte beginnen?
Dennis, willst du heute beginnen?
Heute beginne ich.
Erzähl uns doch mal was Nettes.
Was Nettes. Ein richtiges Neuland. Nicht. Spreadshirt.
Spreadshirt.
Wer kennt das?
Sweatshirt.
Sweatshirt. Spreadshirt. Kennt ihr beide, oder? Kennt man? Kennt man nicht?
Ja, also ich habe den Begriff vorher schon mal gehört und jetzt, nachdem wir unsere T-Shirts für den JP Morgan-Lauf, diesen 5-Kilometer-Lauf in Frankfurt, den wir als Firma machen, als wir unsere T-Shirts aussuchen durften, hast du uns ja so einen schönen Link dazu rumgeschickt.
Ach stimmt.
Da habe ich zum ersten Mal Kontakt damit.
Ach tatsächlich, ja, dann ist doch gut, was ich mal sage. Also wer sich irgendwie ein T-Shirt bedrucken lassen möchte, dem kann ich Spreadshirt empfehlen. Es ist lustig, es ist eine so der Firmen, die irgendwie seit, ich weiß nicht, wo wir seit 12 Jahren oder länger irgendwelche T-Shirts bestellen, wo ich auch schön finde, immer zu sehen, so irgendwann entwickeln die sich auch weiter und mittlerweile ist auch der Prozess, wie man so die T-Shirts gestaltet und mit Vektorgrafiken und dass es dann geplottet wird und sowas, alles ein bisschen einfacher geworden. Und da ich gerade wieder Kontakt mit hatte und es eigentlich ganz cool ist und die Qualität passt, dachte ich, lohnt sich das mal als Pick of the Day
einzustufen? Auch nur ein einzelnes T-Shirt bestellen mit eigenen Grafiken? Oder?
Ja, du kannst auch einzelne T-Shirts bestellen. Also geht eigentlich so darum. Geht nicht um Gruppen oder wie auch immer. Man kriegt zwar ziemlich viel Mengenrabatt, je mehr man bestellt. Wir haben nämlich ein paar programmierbare T-Shirts drucken lassen.
Ich habe noch gar keinen. Sind die noch nicht da?
Die sind noch nicht da, nein. Die sind gerade noch im Bestellprozess sozusagen. Aber sie sind da beim nächsten Meetup. Das findet nämlich nächste Woche statt am 4. Juni.
zum Thema Pattern Libraries. Also, wie kann man Zusammenarbeit zwischen Design und Entwicklung noch ein bisschen verbessern, indem man verschiedene Sachen festlegt. Das ist am 4. Juni veranstaltet von der Programmierbar hier bei uns bei Lotum. Und da gibt es nämlich auch die T-Shirts für die Leute, die anwesend sind und kommen, können sich gerne eins aussuchen und das mit nach Hause nehmen.
Krass.
Ja, dann komme ich auch.
Dann komme ich zweimal und krieg zwei T-Shirts.
Endlich hat er mal wieder neue T-Shirts. Yes. Die abgeranzten alten Dinger, die er da immer trägt.
Was? 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 Was hast du gesagt? Was?
Nee, nix.
Okay, cool.
Hast du einen Pick of the Day oder soll ich?
Ich hab ich hatte jetzt den Inflationsrechner genommen. Ich habe den hier gerade mal ausgekramt. Das ist ganz cool. Also $450.
Dollar, ich dachte Mark. Ja, was war es denn jetzt damals? Deutsche Reichsmark.
Da das ja ein Transatlantikflug war, konntest du bestimmt auch ein Ticket in New York kaufen.
Aber weißt du, wie teuer das Ticket in New York war?
Nicht auswendig, geh weg.
Gleich. Ein paar Minuten musst du noch aushalten, dann gehe ich.
Es gibt einen Inflationsrechner und der ist total spannend. So, ich habe gerade gelernt, dass der...
Und ist der pro Land oder wie?
Der ist für US, UK und Kanada, Australien. Okay. Und auch Euro, aber da der Euro erst 2000 angefangen hat, fand ich das jetzt nicht so spannend. Aber bei der US-Inflation habe ich zum Beispiel gerade gelernt, dass es den US-Dollar wohl seit 1635 gibt.
Etwas länger als den Euro.
Ein bisschen länger, ja. Okay, also es ist ein langweiliges Pick, ich weiß. Also deswegen, Fabi, jetzt kommt der Spannende.
Hast du eigentlich auf deiner auf deinem Soundboard so einen Trommelwirbel? Den haben wir noch nicht fest eingebaut, ne?
Nee, müssen wir. Okay, muss ich nochmal auf mein Soundboard legen. Ich bin ja jetzt erst, also es war heute auf jeden Fall eine schwierige Geburt, bis ich alles aufgesetzt hatte, nachdem der Mario nicht da ist. Ah, es ist alles komplex. Aber hinbekommen habe ich es. Mein Pick of the Day.
Das sehen wir nach der Aufnahme.
Hoffentlich. Mein Pick of the Day ist das NPM-Modul Node Docker API.
Was? Boah. Das gibt's?
Ja, weil wir sind jetzt setzen jetzt ja gerade unser Backend für die native App auf, die wir jetzt in TypeScript schreiben. Und die ganze Zeit war unser Flow für Integration-Tests, dass wir eben vorher irgendwie einen Docker-Compose abmachen müssen, dass die ganzen Container hochgefahren werden und dann kann ich meine Tests ausführen, weil die natürlich immer davon ausgehen, dass der Container da ist. Und irgendwie dachte ich, ach, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen schöner machen. Deswegen habe ich jetzt in unserem Backend ist so gebaut, dass wenn wir Tests ausführen, Integration-Tests ausführen, fährt die Applikation selbst die Container hoch und dafür nutze ich diese Node-Docker-API. Da kann man einfach mit dem Docker seines lokalen Computers einfach über diese API kommunizieren und sagen, hier fahr doch folgenden Container hoch mit folgendem Image, fahr ihn danach wieder runter, check doch mal, dass vorher kein gleicher auf demselben Port läuft und so. Und das Schöne ist jetzt einfach, dass ich sagen kann, NPM run test und muss vorher nichts tun. In dem Fall unser Redis-Container wird hochgefahren. Ich kann meine ersten Tests gegen den Cache machen und kann ihn danach einfach wieder wegwerfen. Was ich ganz cool finde für den Anwendungsfall. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Anwendungsfälle, die man mit dieser schönen Node-Docker-API machen kann. Also eigentlich kann ich alles damit machen, was auch meine CLI kann.
Cool, und ich muss im Podcast davon erfahren.
Deswegen, Reviews sind gut, um sich auszutauschen, als auch Podcasts. Das sind die beiden Dinge, die wir empfehlen können für Austausch zwischen Entwicklern.
Ach, wie schön.
Schön. So, das gerade noch drüber gelacht, dass ich ja natürlich alles hinbekomme, wenn der Mario nicht da ist. Dann habe ich eine Sekunde danach nochmal hier mein Logic, das Tool, mit dem wir aufnehmen, aufgemacht und gesehen, Disk is too low. Die Aufnahme ist abgebrochen. Wir haben zum Glück nur ein paar Sekunden verloren, aber deswegen einfach ein Übergang, als wäre nichts gewesen. Wir waren ja auch
mal Trommelwirbel, oder?
Das war gar nichts. Das mit den Trommelwirbeln. Ah, oh, das ja. Nee, das schaffe ich. Ja, mal gucken.
Nächstes Mal.
Ab nächstes Mal gibt's Trommelwirbel, in der Folge noch nicht.
Okay. Sehr cool.
Okay, schön.
Gut. Dann bleibt noch so ein bisschen was Organisatorisches am Ende. Also Meetup haben wir schon drauf hingewiesen, 4. Juni.
@programmierbar.
@programmierbar ist unser
Twitter-Handle.
Perfekt.
Und programmier.bar ist unser
Instagram, den wir aber jetzt erstmal gesagt haben, ein bisschen auf Eis legen.
Zurückfahren. Oh, genau, zurückfahren. Ich habe noch das Foto von letzten.
Von Mario. Ja, das posten wir, sobald wir da wieder aktiv sind. Wir sagen, Twitter ist erstmal unser Hauptkanal und wir melden uns zurück, wenn Instagram doch ein bisschen aktiver werden sollte.
Neue Webseite haben wir auch bald.
Aha.
Ob wir das heute noch schaffen, weiß ich nicht. Aber
die ist erreichbar dann unter
www, ganz wichtig.
Dennis hat gerade vorhin unsere Homepage kaputt gemacht.
DNS-Einträge sind ein bisschen kaputt gegangen.
Ja.
Und ein bisschen
rum. Das ist ja auch nicht unsere Expertise.
Nee, wir sind
gut in Podcasts. Wir
sind richtige Vollprofis hier. So
DNS. Das war halt der Product Owner, der es gemacht
hat. Also www.programmierbar. www.programmier.bar geht gerade. Ja. Programmier.bar geht gerade nicht.
Geht gerade nicht.
Vielleicht aber bis Freitag.
Zukünftig geht hoffentlich alles wieder. Und noch neue Sachen.
Cool.
Und Bildchen von euch sind da auch drauf.
Oh, Bildchen?
Ja, damit man mal sieht, wer wir sind und so.
Das habe ich so aber nicht erlaubt.
Das muss ich gleich reviewen.
Ja, ja. Genau, kommt noch mal ein Review. Das ist das eine, genau.
Und alle Podcast at programmier.bar.
Ja, ist unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns Feedback schicken könnt. Auf Apple, iTunes könnt ihr uns gerne bewerten und so weiter, Nachrichten schreiben. Und zu guter Letzt müssen wir uns noch entschuldigen.
Okay.
Beide gucken mich groß an. Wir haben einiges an Feedback bekommen auf Twitter, dass wir zu aggressiv Werbung machen. Dass einige von euch unsere Posts oder eure Timelines mit unseren Posts zugespammt werden. Wir haben jetzt erstmal die alten Kampagnen pausiert und werden dann in Zukunft nur die neueren auf Twitter hauptsächlich bewerben. Oh. Genau, wir hatten immer relativ enge Zielgruppen, glaube ich. Das ist richtig.
Wenn ich Twitter aufmache, soll ich immer unseren Podcast hören und immer die gleiche Folge.
Ja, und ich habe tatsächlich gesehen, ich glaube, ist uns aus den Augen ein bisschen gelaufen, aber da sind teilweise Zielgruppen in so einer Größenordnung von irgendwie 20.000 und da wurden 1 Million Impressions oder so gezeigt. ja,
das also ist relativ häufig.
Von daher hoffen wir, dass wir da nicht zu viele verärgert haben.
Ist und, auch nicht unsere Expertise.
Ist nicht unsere.
Ist sie wirklich nicht.
Okay. Also Marketing.
Also meine auf jeden Fall nicht.
Marketing auf Twitter sind wir noch relativ frisch, würde ich sagen. Aber auch das kriegen wir zukünftig besser hin. Genau.
Okay.
Und mit diesen Worten wünschen wir 2 schöne Wochen, bis wir uns wieder hören mit einer Sonderfolge zum nächsten Meetup mit Jens. Ach, der Nachname, ich krieg das nicht hin. Drochtkreis. Let's go. Naja. Fabi, mach schon mal.
Sagst am Ende nochmal, oder?
Ja, ich google ihn noch schnell. Wo soll ich denn die googeln?
Meetup.com vielleicht?
Ja, Meetup.com, wer schneller ist.
Oh Gott. Mit einer Hand. Wir haben ja so ein
Hi mit dem Jens.
So, Pattern, Libraries. Oh, jetzt wird's knapp.
Ich Jens. Muss mich immer noch einloggen. Das wird nichts mehr.
Grochtpreis.
Das ist er.
Das ist er.
In die Shownotes. Bumm.